Willkommen zu einer neuen Episode von Paliput, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im Paliput reden wir über Palliativcare und vor allem reden wir über das Leben, das auch mit einer akuten oder chronischen unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank Palliativcare. Ich bin Gabriela Meissner. Der Paliput ist eine Produktion von Onda Productions, einem gemeinnützigen Verein, der dazu beitragen will, dass wir offen über das Leben reden, mit allem, was dazugehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Weil das Themen sind, die uns bewegen. Bei einer schweren, fortschreitenden, unheilbaren Erkrankung können sehr viele unterschiedliche Symptome auftreten. Schmerzen und Atemnot sind die beiden häufigsten. Dazu kommen aber auch Übelkeit, Erbrechen, Verwirrtheit und vieles mehr. Nicht immer hilft dann ein Medikament. In der Palliativcare ist es so, dass der Mensch und seine Erkrankung ganzheitlich angeschaut wird. Was sind neben den körperlichen Symptomen psychische, soziale oder spirituelle Aspekte, die man beim Symptommanagement berücksichtigen sollte? Vielleicht ist es die Sorge um die finanzielle Situation der Angehörigen nach jemandem seinem Versterben, die Angst macht und darum vielleicht beim Betroffenen zum Schmerz beiträgt. Vielleicht ist es aber auch die Angst, was sonst noch kommt an Schwierigkeiten im Krankheitsverlauf. Vielleicht gibt es aber auch ganz aktuelle Sorgen, weil das Geld nie nicht hinlangt und viele Rechnungen zu zahlen sind durch die Erkrankung. Dem alles trägt das sogenannte Total Pain Modell von der Cicely Saunders, der Begründerin von Palliative Care, Rechnung. Bei der Palliativseelsorge Begleitung daheim, die im ganzen Kanton Zürich tätig ist und mit allen ambulanten Teams zusammenarbeitet, hat man genau darum das Angebot der spirituell-existenziellen Begleitung erweitert um Sozialarbeit. Seit gut einem Jahr ist die Sozialarbeiterin Susanne Schmidtchen-Pauli auf Mandatsbasis für Palliativseelsorge tätig und wird dann gerufen, wenn Teams sehen, dass Betroffene und ihre nächsten Menschen soziale Unterstützung brauchen. Und genau um das geht es im heutigen Gespräch. Darum ist neben Susanne Schmidtchen-Pauli auch Daniel Burger, einer der beiden Co-Leitenden der Palliativseelsorge vom Kanton Zürich, in dieser Episode zu Gast. Susanne Pauli, Daniel Burger, ihr seid meine beiden heutigen Gäste. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Schön, danke für die Einladung.
Ich würde gerne mit dir anfangen, Daniel. Du leitest das Projekt Palliativseelsorge Begleitung daheim. Das ist im Kanton Zürich tätig. Ihr begleitet unheilbar erkrankte Menschen und ihre Nächsten auf spirituell-existenzieller Ebene. Sag mir doch mal genau, was eure Aufgaben sind und wie sind ihr aufgestellt?
Ja, unsere Aufgabe umfasst eben die Begleitung der Menschen in all den Fragen, die weit über das medizinisch-pflegerische ausgehen. Das heisst, all die Lebensfragen, die einfach auftauchen, wenn man schwer krank ist oder wenn man jemand schwer krankes daheim hat. Wir sind ja tätig im Bereich des Kantons Zürich und wir gehen in die Häuser der Leute, in die Wohnungen. Manchmal treffen wir unsere Patientinnen und Patienten oder auch die Angehörigen draussen auf einem Spaziergang an einem See. Also die Settings sind verschieden, aber sie sind nicht in einer Institution. Wir sind 12 Leute, 12 Seelsorgende, reformierte, katholische, und leite tue ich das zusammen mit meiner reformierten Kollegin, mit der Carola Just. 2017 haben wir angefangen, das heisst, wir sind jetzt schon im 8. Jahr, wo es uns gibt, bei dieser Arbeit hier.
Mhm. Kommen dann die Menschen selber zu euch? Oder wie kommt ihr an die erkrankten Menschen und ihre Angehörigen?
Ja, normalerweise läuft das über die Palliativspitex. Das ist so unser Standardweg, der sich etabliert hat. Wir haben Kontakt zu allen Palliativspitexen, die es gibt im Kanton Zürich. Das sind 5 verschiedene Organisationen, wo immer diejenigen von unserem Team, die in dieser Gegend tätig sind, mit diesen Pflegefachleuten Kontakt haben und auch regelmäßig auch Rapport machen mit denen. Und dort läuft es so, dass wenn die Pflegenden einen Bedarf feststellen, dass sie merken, der Herr sowieso, der könnte profitieren, dem tut das gut, bringen sie den Vorschlag bringen, einem Patienten oder der Angehörigen, dass es das Angebot gibt. Und wenn Patienten dann zustimmen, dass wir mal auf ein Kennenlerngespräch kommen könnten. Dann kommen wir Daten über, also Kontaktangaben, und mache dann einen ersten Besuch. Und dann tun wir, wenn es gewünscht ist, weitere Folgebesuche dann auch vereinbaren, direkt mit den Patienten oder mit den Angehörigen. Oder mit beiden. Das ist auch sehr verschieden, je nachdem, wie es die Leute auch brauchen und was ihnen gut tut. Gewisse Psyche sind relativ häufig, so alle Woche oder alle zweite Woche. Andere Psyche sind viel in grösseren Abständen, alle Monate, alle zwei Monate. Das kommt sehr darauf an, erstens, was die Leute brauchen. Sie sind ja die, die bestimmen, wie häufig die Gespräche sein sollen. Aber auch, wie gesund sie sind und wie drängend ihre Fragen sind, wo sie Begleitung wünschen.
Du bist schon mal Gast im Palipod vor etwa 2 Jahren, im Dezember 2022. Wie hat sich euer Projekt seitdem entwickelt?
Ja, für mich hat sich sehr schön entwickelt. Erstens sind wir personell gewachsen, wir sind jetzt das 12. Wir haben zwar alle nur kleine Pensen, also insgesamt haben wir nur 1,6 Stellen. Aber was uns einfach freut, ist, dass unsere Arbeit auch gewünscht ist. Wir haben ein Wachstum. Wir haben mehr Hauspsyche gemacht als noch im Vorjahr. Also im Vergleich zum 23 haben wir im 24 etwa 68% mehr direkte Patientenkontakt gehabt. Das ist ein grosses Wachstum. Mhm. Also es sind etwa 920 direkte Patientenkontakte gesehen im 24 und dort davon etwa 720 direkte Hauspsyche. Was auch schön ist, ist rausgekommen bei den Retretten von unserem Team, vom Team von der Palliative Seelsorge, wo ich in der Runde gefragt habe, was bewegt euch denn im Hinblick auf eure Arbeit, haben ganz viele von unseren Mitarbeitenden gesagt, es ist einfach eine Arbeit, die sehr berührt. Es ist eine Arbeit, die einfach eine Tiefe hat und in dem Sinne eine Schönheit. Und das ist einfach sehr eine schöne Frucht von dem, dass wir jetzt ja eine Weile auch dran geblieben sind. Ja, das andere ist, dass wir schon merken, wir kommen das so ein bisschen als Limit von dem, was wir können im Rahmen von dieser Stellen, die wir haben, leisten. Also wir müssen schon ein bisschen schauen, auch mit unseren Leitungsgremien, wie kommen wir mit der Kapazität zu Rank. Das ist so ein eine Frage, die sich immer stellt, wenn man wächst.
Mhm. Ja, aber eigentlich auch eine schöne Frage.
Ja, das ist eine schöne Frage.
Kann beschäftigen.
Es fühlt sich alles sehr lebendig an. Mhm. Und von dem her bin ich sehr glücklich und auch zufrieden, ja, wie sich das entwickelt hat über die Jahre.
Mhm. Schön. Mhm. Jetzt sitzt ja Susanne Pauli mit am Tisch bei unserem Gespräch. Susanne, du bist keine Seelsorgerin, sondern du bist aus der Sozialarbeit. Und eigentlich kommst du ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich, hast du mir erzählt im Vorgespräch. Erzähl uns doch mal ein bisschen von deinem Werdegang, bevor wir dann darauf eingehen, was denn du jetzt genau mit dem Daniel zu tun hast.
Das mache ich doch gern, ja. Daniel, du hast so ein Stichwort gegeben, das mich daran erinnert hat, an meine ganz frühen Zeiten. Ich komme aus den Wirtschaftswissenschaften und habe dort eigentlich schon während meinem Studium mal eine Zeit lang als Sitzwache in der Uniklinik in Freiburg geschafft, auf einer Knochenmarktransplantstation. Und da fällt mir eben bei deinem Wort, Daniel, wieder ein, da habe ich eine Begegnung gehabt mit einem Patienten. Ist egal, woher er kommt, was die Diagnose war, hat einfach eine Knochenmarktransplantation hinter sich gehabt. Und was mich so erinnern lässt über die doch ein paar Jahrzehnte, ist die Menschlichkeit. Aber es ist egal, was für einen Beruf, was für einen Hintergrund, was für einen Status, sondern es ist einem wirklich einfach der Mensch eins zu eins begegnet. An ihn erinnere ich mich gut und das ist auch so etwas, was mich nie losgelassen hat, auch auf meinem späteren Lebensweg. Und vor ziemlich genau 10 Jahren habe ich mich dann entschlossen, den Beruf zu wechseln. Habe mich noch bei der ZHW angemeldet für ein Studium Soziale Arbeit und bin parallel im Leithaus erst mit einem Praktikum, dann später als Pflegehelferin eingestiegen und habe dort dann auch die Stelle von der Sozialarbeiterin übernehmen können. Habe mittlerweile eben dann einige Jahre im Zürcher Leithaus geschafft, vielleicht als Ergänzung dazu noch. Es ist ein Kompetenzzentrum für palliative Pflege und Medizin, für die Leute, die es nicht kennen. Früher hat es noch den Namen Hospiz geführt. Aber es ist im klassischen Sinne das, was man unter einem Hospiz versteht. Dort, wie gesagt, habe ich dann einige Jahre geschafft, bin mittlerweile seit 2,5 Jahren im Spital Uster als Spitalsozialarbeiterin und betreue dort auch von sozialarbeiterischer Seite die Palliativstation im interprofessionellen Team und habe mich vor mittlerweile knapp 3 Jahren auch dran gemacht auf der ambulanten Seite, auch als Sozialarbeiterin tätig zu werden.
Mhm, danke. Seit dem Mai 2024 bist du, Susanne, in einem kleinen Pensum für die Palliativseelsorge als Sozialarbeiterin tätig. Was genau machst du? Machst du dann keine Seelsorge?
Nein, Seelsorgerin bin ich nicht, auch wenn wir uns in gewissen Dingen ganz nah sind. Daniel habe ich mittlerweile eigentlich schon vor fast 2 Jahren kennengelernt, ziemlich genau, wenn man die Testphase dazu nimmt. Was mache ich eigentlich? Biete ich das ganze Spektrum, das klassische Spektrum von Sozialarbeit in der Palliativcare an. Was heißt das? Das sind auf der einen Seite so sozialversicherungsrechtliche Beratungen. Da gehören ganz viele Dinge dazu, wie Finanzierungsklärungen, ob das jetzt um hilflose Entschädigung geht, um Ergänzungsleistungen, so klassische Dinge. Es geht um Fragen von Eintritt in ein Pflegeheim, aufgleisen, auch vermitteln und unterstützen. Es geht um auch eine anwaltschaftliche Vertretung, zum Beispiel gegenüber Behörden, auch innerhalb vom Team. Sehen wir als Sozialarbeiterinnen uns auch quasi als Fürsprecher für Patienten, Patientinnen, für die Betroffenen und ihre Angehörigen, um da eben auch die Perspektive von ihnen immer wieder ins Spiel zu bringen. Es geht auch, und da sind wir bei der Seelsorge wie auch bei den Psychologen, glaube ich, ganz eng dran. Wir alle drei Professionen zusammen sind ja für die psychosoziale Begleitung zuständig. Da geht es einerseits um die Stützung, um in der eigenen Befindlichkeit, auch in der Wahrnehmung und Wertschätzung von Prozessen, die laufen, die ja unweigerlich beim Weg zum Sterben sehr viel mit Abschied zu tun haben. Das auch eben, das können Angehörige sein oder Betroffene selber. Es wäre eigentlich die Option auch, und da hörst du, es wäre, wir sind da noch auf dem Weg, Dienstleistungen für ein Team, wie zum Beispiel Fachgespräche, Fallbesprechungen, wo wir eben verstärkt auch die soziale Dimension reinbringen können, wie Kommunikationsbarrieren unterstützen können, wie auch jetzt einmal eben auch, wenn es innerhalb vom sozialen Kontext von den Betroffenen und ihrer Angehörigen nicht nur Probleme gibt, sondern einfach vom Aufzeigen auch von Wechselwirkungen, was da stattfindet mit der Erkrankung und eben auch mit dem Weg ins Sterben hinein. Und das sind, glaube ich, so die wichtigsten Punkte, wo man jetzt gerade auch im ambulanten Bereich anbieten kann und wo ich auch eben selber tatsächlich anbiete.
Daniel, aus was für Überlegungen heraus oder vielleicht auch aus was für Notwendigkeiten heraus haben ihr dann Susanne mit ins Boot geholt?
Ja, das war lustig. Also, es hat zwei Sachen gegeben. Das eine ist, wie, dass ich in den Rapport mit den Pflegenden immer mal wieder, sag mal, auf Situationen gestoßen bin, wo ich einfach hellhörig geworden bin und denke, da wäre jetzt ein Fall für Sozialarbeiterin. Ich habe in Affolterin ja geschafft im stationären Setting. Dort haben wir eine wunderbare Sozialarbeiterin gehabt. Und sie hat wirklich wunderbar im interprofessionellen Team geschafft. Und die hat mir einfach gefehlt. Im ambulanten Setting gibt es keine Sozialarbeiterin. Und ich habe die Fragestellung, manchmal hat es wirklich Thematiken, die eben in das hineingehen, was du vorhin aufgezählt hast, wo ich gefunden habe, das wäre jetzt einfach, weder ich bin vom Fach, noch die Pflegenden sind vom Fach. Da tut man sich in der Regel einfach durchwursteln, sage ich mal, mit den Patienten, dass es irgendwie eine Lösung gibt für die Thematik, die dann vorliegt. Und dann habe ich einfach den Mangel festgestellt, dass es der Beruf nicht erhältlich ist, dass der nicht erhältlich ist im ambulanten Setting. Und dann ist noch etwas Lustiges passiert. Meine damalige Leitungskollegin Helen Trautvetter, die hat mir gesagt, kurz vor, bevor sie dann sich verabschiedet hat, weil sie die Stelle gewechselt hat, nimm doch mal mit der Susanne Pauli Kontakt auf. Ich kenne die, die ist Sozialarbeiterin mit mir im Leithaus gewesen. Und das ist von dem her eine lustige Koinzidenz gewesen, weil du, erzähl gerade deine Seite.
Ja, genau. Also ich habe ja gesagt, ich habe im Zürcher Leithaus geschafft. Das war eine wunderbare Stelle. Wir haben auch wunderbare, also eigentlich schon idealtypische, wie das im Praktischen überhaupt sein kann, interprofessionelle Zusammenarbeit gehabt, unter anderem mit der Helen Trautvetter zusammen. Und was mir dort aufgefallen ist, ist einfach, dass die soziale Arbeit halt im Leithaus, das ist ja wirklich für die meisten Leute doch der allerletzte Moment, wo sie dann eintreten, das sind vielleicht Wochen, worüber wir sprechen, dass dort Sozialarbeit eigentlich zu spät involviert ist und dass ganz viele Leute, vor allem Dinge, Leute, die nicht ein soziales, starkes soziales Umfeld haben, dass für sie halt ganz viele Themen im Argen liegen, wo sozialarbeiterische Unterstützung helfen würde, entlasten würde, viel, viel Stress reduzieren würde, aber halt nicht vorhanden ist. Nicht, dass es gar nicht vorhanden ist, sondern halt sehr themenspezifisch ist. Zum Beispiel Krebsliga macht wunderbare Arbeit, Alzheimer macht wunderbare Arbeit und auch viele andere Organisationen, aber halt nicht immer jetzt gerade im palliativen Sinne, auch im Sinne von einer Fallbegleitung sehr, sehr breit gefächert von der Thematik, sondern immer nur auf eine ganz spezifische Thematik fokussiert. Wo ich mir gesagt habe, hey, da muss es was geben, es ist ein schwieriges Umfeld, ich glaube, da können wir dann auch noch drüber sprechen, aber habe dort auch sehr deutlich gesagt, gerade in vielen Gesprächen mit der Helen, das ist so meine Vision, da möchte ich hin, dass in der ambulanten Bereich, dass dort wirklich Sozialarbeit hinkommt. Ja, und dann kam sie von einer Sitzung zurück und hat mir von Daniel erzählt. Genau, der da eigentlich auf das Thema aufspringt und mich möglicherweise kontaktieren würde.
Also er hat dich kontaktiert?
Ja, genau. Ja, sonst würden wir jetzt nicht da hocken.
Genau.
Ja, und dann haben wir miteinander geredet. Und ich habe dann einfach, ich sage mal, bei den kirchlichen Trägern, habe ich einfach nachgefragt, hey, ich merke einfach den Mangel, habe nochmal die Begründung gebracht und dann haben wir eigentlich relativ unbürokratisch, gerade können relativ schnell die Erlaubnis und die Genehmigung bekommen, dass wir einen Pilot können starten können. Und haben dann einfach mal getestet für einzelne paar Fälle, einzelne Fälle, die du hast können übernehmen. Und später haben wir dann das wirklich etabliert. Wir haben jetzt wirklich beide Landeskirchen vom Kanton Zürich haben entschieden, dass sie das tragen. Aber es ist ein kleines Budget, es ist sehr ein begrenzter Auftrag und es ist wirklich nur fallbezogen für Patientinnen und Patienten. Das ist das, was wir jetzt gerade leisten können. Das ist jetzt aber schon nicht mehr Pilotphase, sondern es ist wirklich regulär, aber halt noch sehr, sehr klein. Mhm. Was eben da nicht inbegriffen ist, ist eine Vernetzung, sage ich mal, eine vernünftige, wo du wirklich könntest Teil von der interprofessionellen Teams werden. Also da gäbe es schon noch auch, ja, Ausbauwünsche.
Ja, erzähl doch mal, Susanne, wie ist es denn eigentlich um die Sozialarbeit bestellt in der Palliativcare?
Wie ich habe ja schon angedeutet, es gibt schon Angebote, ich glaube, ich komme gerade zum Kern. Das grösste Problem, glaube ich, die grösste Hürde ist, wir sind kein Gesundheitsberuf. Damit sind wir nicht abrechenbar über die Krankenkasse. Und das legt natürlich enorme Hürden in den Weg. Jetzt im stationären Setting, in einer Spitalsozialarbeit, das kennt man, da ist Sozialarbeit vertreten, ist aber ganz klar quersubventioniert. Auch wenn man einzelne Dienstleistungen durchaus abrechnen kann, aber eben nur in diesem stationären Setting. Das heißt, ob das jetzt im Pflegeheim ist oder im ambulanten Bereich, heißt das immer, dass wir über andere Einnahmen quersubventioniert werden müssen. Und bezeichnenderweise eben sind Sozialarbeitende vor allen Dingen in Stiftungen oder Vereinen, die dann auch viel durch ihre Gönner finanziert werden, sind Sozialarbeiten, die überhaupt vor Ort, eben, ich habe es vorher schon genannt, zum Beispiel eine Krebsliga. Mhm. Und das macht es natürlich ganz schwierig. Ganz grundsätzlich kann man natürlich sagen, ja, bietet man halt die Leistungen als Selbstzahlenleistungen an. Aber ich meine, das ist die Krux bei Sozialarbeit. Wir haben es vorher schon angetönt gehört. Die Leistungen, die wir bringen, haben vor allen Dingen diejenigen Bedarfe, die sozial nicht so gut gestellt sind. Das heißt nicht, dass die Leute einfach grundsätzlich schlechter situiert sind, sondern es ist einfach ein Ausdruck davon, man weiß heute, das ist empirisch belegt, Krankheit macht arm und Armut macht krank. Das ist, glaube ich, so eine pointierte Aussage, wo das sehr auf den Nagel trifft. Und neben dem, dass eben die beiden Aussagen eine große Gültigkeit haben, ist es auch so, dass Leute, selbst wenn sie gut situiert sind, durch die schwere Krankheitssituation so belastet sind, dass sie nicht noch Ressourcen, nicht noch Kapazitäten haben, um sich eben um viele Dinge zu kümmern, wo sonst vielleicht gar nicht mal unbedingt so das Problem wäre. Aber eben auch die finanzielle Situation nicht so ist, dass man sich ganz einfach als Selbstzahler, Selbstzahlerin eine Sozialarbeit leistet, die dann diese Funktion übernimmt.
Das Fehlen von der Sozialarbeit im Krankheitsverlauf drin, das ist ja eigentlich auf eine Art ein strukturelles Problem, oder? Also ich stelle mir jetzt so vor, es müsste ja eigentlich wie so sein, dass man wie von Anfang an, wenn so etwas oder so eine gravierende Krankheit auftritt, dass man wie von Anfang an jemanden hätte an der Seite und nicht nur in bestimmten Settings drin. Also eben im Spitalsetting hat man dann das und nachher geht man wieder heim oder ja, was auch immer, wo man dann hingeht. Aber dann fehlt wie auch die Anschlusslösung und man ist wieder irgendwo eigentlich ein bisschen, ja, dem, wie soll ich sagen, dem ein bisschen ausgeliefert, oder? Dass man wie nicht weiss, ja, wie kann ich jetzt das finanzieren oder was kommt jetzt da, wie soll ich das lösen mit dieser Versicherung. Und ich glaube, das ist ja sicher auch ein wichtiger Punkt, wo auch krankheitstreibend sein kann, oder? Also wo einem auch zu schaffen macht und unmöglicherweise, ich sage jetzt mal, zu Schmerzen führt oder so, wenn man da so Sorgen hat, oder?
Da hast du absolut recht, ja genau. Es ist sicher nicht etwas, wo man zur Entspannung führt, mm-hmm. oder? Mm-hmm. Ich meine, grundsätzlich ist ja immer die Frage, wann hat, also bei jedem Thema von Krankheit ist das tatsächlich die Frage. Da laufen auch ganz viele Pilotprojekte im Moment. So, ich sage das Stichwort integrierte Versorgung, wo man auch heutzutage versucht, bei Hausarztpraxen und so weiter Sozialarbeit zu integrieren, weil man eben sich bewusst ist, dass wir da viel abfedern könnte und sagen wir mal auch die ganze medizinische Versorgung eigentlich verbessern könnte, wenn man eben die soziale Komponente mit abholen würde. In der Palliativcare ist das, glaube ich, auf alle Professionen bezogen. Thematik, ja, ab wann kriegt man denn wirklich eine palliative Betreuung? Das ist ja auch, hat damit zu tun, wie identifiziert man sich als betroffene Person, damit, dass man jetzt eine palliative Begleitung braucht. Aber ja, da bin ich ganz bei dir. Eigentlich bräuchte es spätestens dann, wenn man sich zum Beispiel an Palliativspitäxe im Kanton Zürich wendet, und das ist ja super, dass wir da wirklich flächendeckend die spezialisierten Spitex-Dienstleistungen haben. Spätestens dann soll die eigentlich die Sozialarbeit involviert sein, und da sprichst du mir sehr aus der Seele, weil das ist ja meine Vision, dass am Ende quasi wirklich jede von diesen 5 Palliativspitexen in ihrem Team eine Sozialarbeiterin mhm. hat. Mhm. Da sehe ich den Kanton auch in der Pflicht. Das war es nicht, eben weil es über die reine Berufsdefinition da nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt. Und es ist auch nicht die Idee, die Krankenkasse da weiter zu belasten. Aber ich finde, man braucht da eine Lösung. Es ist wunderbar, dass die beiden Landeskirchen und im ersten Schritt da auch die katholische Kirche Handboten hat und wirklich einen Dienst an der Gesellschaft insgesamt leistet, wo von meiner Seite her wirklich unheimlich geschätzt wird und das auch sehr zu verdanken ist, dass ihr eigentlich da Handboten habt, um auch einfach im praktischen Sein mal zeigen, was es bewirken kann, was für Möglichkeiten es gibt, wie man da eben eine breitere und bessere Begleitung von betroffenen Menschen erreichen kann. Aber eben letztlich, gerade wenn man daran denkt, dass es eine umfassendere Betreuung bräuchte, darf man sich da eigentlich, glaube ich, nicht zurücklehnen und sagen, das machen die Kirche und wir schauen zu.
Eben, das kann ja maximal eine Zwischenlösung sein. Es braucht ja, denke ich, auf breiter Ebene dann wirklich eine Lösung, die tragbar ist, oder? Und insgesamt auch allen zukommt. Jetzt ist es ja eigentlich auf eine Art auch fast so ein bisschen, ich sage mal, zufällig, oder? Wenn ihr jetzt einen Bedarf seht und die Menschen bei euch schon irgendwo sind und ihr die besucht und betreut auch, und ihren Bedarf gesehen, dann könnt ihr quasi wie Susanne mit einbeziehen, oder?
Also es läuft nicht genau so, wie du gesagt hast, sondern wir haben die Palliativ-Pflegeteams informiert, dass es da die Möglichkeit von Palliativ-Sozialarbeit auch im ambulanten Setting jetzt gibt und dass man das praktisch über uns kann anfordern. Dann mache ich eine Triage und dann gebe ich eben den Auftrag an Susanne jetzt. Von dem her ist es auch erhältlich für Patientinnen und Patienten, die jetzt nicht Seelsorge brauchen, sondern einfach soziale Arbeit. Was eben auch noch dort dazukommt, ist, dass manchmal Situationen gibt, wo jetzt eigentlich nicht so eine spezialisierte Sozialarbeit brauchen. Ich hatte mal eine Situation in einem Dorf im Zürich-Unterland, wo jemand schlicht und ergreifend eine neue Wohnung gebraucht hat, weil es krankheitsbedingt mit dem Stegenlaufen gegangen ist. Dann hat es wie mehr Sinn gemacht, jemand von der Sozialarbeit von der Kirchengemeinde dort zu fragen, weil das eine Lokalkenntnis braucht. Und du bist nicht von dem Dorf, sondern du bist hier in Zürich daheim. Dann ist es so ein bisschen wie Sinn, was macht Sinn, oder? Und manchmal braucht es gerade in komplexen Situationen deine Fachkenntnisse, die eine sehr umfassende Ausbildung auch du eben mitbringst, oder? Und ich möchte noch etwas sagen zu dem, was wir vorhin geschwätzt haben. Und zwar ist für mich wirklich das Stichwort Lebensqualität. Um was geht es bei Palliative Care? Immer Lebensqualität. Und ich glaube eben, nicht alle Patienten brauchen soziale Arbeit. Aber die soziale Dimension gehört zu allen Menschen. Und viele Menschen kommen diesbezüglich gut zu Schlag. Die haben ein Netz und lösen ihre Sachen selber. Es braucht auch nicht jeder Mensch, obwohl jeder Mensch auf seine Art eine spirituelle Dimension in sich hat, aber es braucht nicht jeder in dem Bereich auch Unterstützung von uns. Und doch ist es gut, dass es unseren Beruf gibt, als verfügbar für die, die das schätzen, die das brauchen, die vielleicht eine Not sogar in dem Sinne haben. Und so merke ich einfach auch in meiner Arbeit in Palliative Care, dass je breiter wir als interprofessionelles Team aufgestellt sind, desto mehr können wir wie einfach professionell auch zur Verfügung stellen für die, die es dann brauchen, oder?
Darf ich noch schnell ergänzen, eben sagen wir, um das nochmal, wie kommen die Aufträge? Ich glaube, das ist so noch zu ergänzen. Ich glaube, die ersten Aufträge sind wirklich primär von Seelsorgenden quasi gepusht worden, wo man wirklich von eurer Seite eine enorme Unterstützung gespürt hat, dass ich ins Spiel gebracht worden bin. Und mit der Zeit, und wir sind jetzt noch nicht so lange miteinander unterwegs, aber das ist wirklich vielversprechend, auch im Sinne von wirksam sein, dass offensichtliche Resonanz da ist, dass gerade die Pflegenden, die schon Erfahrung gemacht haben mit meinen Einsätzen, auch wirklich wiederkommen und anfragen. eben nicht bei allen Patienten, auf gar keinen Fall, beziehungsweise Betroffenen. Ich komme da gerade wieder mit meinem Spitaljargon, ganz schlimm. sondern dass sie da wirklich offensichtlich eine Wirksamkeit wahrnehmen und dementsprechend auch als Unterstützung wahrnehmen. Wie gesagt, nicht bei allen Betroffenen, aber halt dort, wo es wirklich nötig ist.
Mhm. Kannst du vielleicht ein Beispiel machen, Susanne, wie du begleitest, dann, wenn du angefragt wirst? Also wie häufig, ich sage vielleicht auch, was genau machst du dann? Wo kannst du etwas bewirken mit deiner Arbeit?
Vor allen Dingen ist einmal das Erste und Vordringlichste, was halt den Leuten unter den Nägeln brennt, sind in der Regel finanzielle Fragen. Ob das dann einfach mal ein Informationstreffen ist, sprich eben die Sequenz vielleicht ein, zwei Treffen sind, wo ich informiere primär mal und berate zu Möglichkeiten, wie man Dinge, sagen wir, bei einer Krankenkasse noch einfordern kann, eben Stichwort hilflose Entschädigung oder sowas, geht über, ich denke jetzt an einen Mann, den ich daheim begleitet habe, der alleinstehend war und gesagt hat, er weiß nicht, wie lange er noch daheim bleiben kann, wo ich mit ihm vorbereitet habe, einen möglichen Pflegeheim-Eintritt mit außer mal administrativer Unterstützung diesbezüglich, bis zu Fragen, wenn ich jetzt an einen Begleitung denke, dass ist eine Frau gewesen mit einer lebensbegrenzenden Diagnose, die einen Mann hat, der an Demenz erkrankt ist und sie sich große Sorgen gemacht hat, was mit ihm später denn passiert, wenn sie nicht mehr ist. Wo es dann sehr stark um Vertretungsrecht gegangen ist, auch wie organisiert man die Zeit direkt nach ihrem Tod, weil das ja Stress auslöst und dementsprechend auch bei ihrem Mann einen Schub auslösen könnte. Wo es um solche Fragen gegangen ist. Oder auch, und das beantwortet auch die Frage von Häufigkeit, dass ich mich da eigentlich dem Daniel anschließe, dass das ganz wenig Begegnungen sein können, aber auch eine intensivere Begleitung, wo vielleicht auch per Telefon, Mail, Kontakt, zum Teil auch mehrfach wöchentlich ein Kontakt besteht. Von einer Familie, die ich eher enger begleitet habe letztes Jahr, wo die Tochter ganz, ganz viel auch an administrative Themen übernommen hat, Finanzierungsfragen, Entlastung gebraucht hat, wo ich auf der einen Seite dann eben einen Teil übernommen habe, gerade im Hinblick auf Ergänzungsleistungen, damit das wirklich forciert wird, die Beantragung, weil das auch Türöffner ist für weitere finanzielle Entlastungsmöglichkeiten. Und auf der anderen Seite Tochter wirklich auch bestärkt hat in dem, was sie geleistet hat, sie da auch wirklich auf der psychosozialen Ebene unterstützt hat und auch im Hinblick auf Bestattungsfragen und jetzt nicht auf der spirituellen Ebene, sondern eher auf der praktischen Ebene ihre auch eine Beratung angeboten hat.
Kannst du das schnell ein bisschen ausdeutschen, was hast du ihr denn da jetzt so
viel? Es ging darum, sie hat dann, also ihr Vater ist Muslim, wo es darum ging, von wegen Überführung, wo hat es Kontakte bezüglich Imam, wo ich dann auch sah, mal einerseits an die dort vor Ort zuständige Seelsorgende, da hat er im Spital schon sehr gänse Kontakt gehabt, dass man dort einerseits noch im Kontakt geblieben sind, inwieweit da noch Besuche erwünscht sind, ob man eben zu einem Imam weitergibt, welche Dinge beachtet werden müssen, so, oder was es auch für Bestattungsmöglichkeiten für eine muslimische Bestattung hier in Zürich gibt. Soweit ich da eben die Informationen habe, tun ich die weitergehen und sonst eben an die entsprechende Stelle auch weiter reagieren. Eben,
ich denke, der Vorteil von dir ist ja, wie, dass du natürlich ganzen Haufen Stellen und Quellen kennst, wo man sich auch hinwenden kann. Wieso, wenn man etwas mal nicht weiss, dann weißt du vielleicht, wo fragen. Genau. Was man ja als wenn man das erste Mal in so einem Kontext irgendwie etwas macht für ein Angehöriges oder für sich selber, einfach nicht weiss. Oder? Man hat die Möglichkeiten gar nicht. Ja.
Genau, und es ist da auch ganz klar nicht die Idee, dass ich jenes die Dinge selber mache, sondern, wie du sagst, dass Triage ganz, ganz wichtig ist. es wäre anmaßend, wenn ich sagen würde, ich weiß alles zu zum Beispiel Ergänzungsleistungen. Mhm. Aber mhm. Pro Senectute ist eine Organisation, die da wirklich spezialisiert ist mhm. und wo ich dann eben entsprechende Informationen weitergeben kann. Und sagen wir so Eckdaten schon mal eine Erstinformation, auch sagen wir, macht es überhaupt Sinn, beantragen und solche Fragen, die kann ich schon klären. Mhm. Aber wenn es dann, eben wenn es ins Detail geht, dann ist dann da habe ich keine Expertise mehr. Und abgesehen davon gehen mich die finanziellen Verhältnisse der Leute ja auch in diesen Details nicht an. Mhm. Sondern mhm. es geht darum zu klären, sind sie anspruchsberechtigt. Und alles andere ist dann eben eine entsprechende mhm. Stelle. Und da ist es auch sinnvoll, das weiter zu triagieren.
Mhm. Mhm. Du, Daniel, du hast vorhin gesagt, dass ihr regelmässig ihre Rapporte habt mit den Spitex-Diensten. Und ihr redet auch dann über gemeinsam betreute Patientinnen und Patienten. Wie fest ist da jetzt die Sozialarbeit oder die Bedürfnisse von diesen Patientinnen in dem Fall Thema an diesen Rapport? Also wie häufig kommt das auch so auf, dass da jetzt wirklich Bedarf besteht?
Ja, ab und zu mal wieder,
mhm.
würde ich mal sagen. Ich sage mal, die Pflegenden sind ja die, die wirklich so bei den Assessments, gerade bei, wenn jemand neu zu ihnen kommt, so einen umfassenden Blick mal werfen auf die Situation, die Patientinnen und Patienten haben. Und dort sind ja wirklich, ich sage mal, ist die Bandbreite sehr gross, eben vom wirklich körperlichen bis zum ganz feinen spirituellen, so auf allen Ebenen. Und dort ist es eigentlich an ihnen ein Stück weit die Wachsamkeit zu haben, dass da Glöckli aufläutet, bing, 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 ich glaube, da müssen wir Acht geben drauf, da gibt es einen Unterstützungsbedarf. Und viele Sachen können sie ja selber machen, das ist ja eben im Bereich von der Pflege, sind sie ja der Hauptberuf, sage ich mal, wo auf, eben auf der pflegerischen und medizinischen Seite einfach die Fachkompetenz da ist. Und das Glöckli, ob das dann beim einzelnen Pflegefachmann oder bei der Pflegefachfrau läutet und die das dann auch entsprechend weitermeldet, das kann ich natürlich wie nicht entscheiden. Weil manchmal, so erlebe ich das, bei den Spirituellen nicht, die sind manchmal gar nicht so einfach zu erkennen. Und ich vermute, da bin ich aber nicht sicher, dass die Sozialen manchmal auch so versteckt sind. Weil Armut ist oft eben auch, das weiss man ja, auch mit Scham verbunden.
Mhm.
Und das zu outen und das zu benennen, das kostet Überwindung.
Und es ist, wenn ich dir da gerade einhaken darf, es ist ja nicht nur die Armut, sondern eben, es sind Rollenverluste, wo entsprechende, also die können richtige Beben im sozialen System auslösen, wo Reibereien entstehen, wo, wenn man genauer hinschaut, eben vielleicht sogar relativ einfach zu beheben sind, wenn man einfach es anspricht und sichtbar macht. Das geht ja oft bei der sozialen Arbeit und eben den Wechselwirkungen, die ich vorher angesprochen habe, im sozialen System darum, eben solche Rollenverschiebungen sichtbar zu machen, neue Perspektiven anzubieten und dort damit zu einem Aha-Erlebnis zu führen, wo ganz viele Knoten lösen. Und da haben die jetzt gerade einen ganz wichtigen Punkt für mich angesprochen, warum ich auch sage, für mich gibt es nichts anderes, als dass soziale Arbeit am Schluss in einem Team involviert ist. Ich sehe das im stationären Setting, ich würde es vielleicht dort gerne erläutern. Wenn wir haben da wöchentlich, ich glaube, das ist Standard, bei einer Palliativstation im Spital, dass man wöchentlich einen interprofessionellen Rapport hat, wo alle Professionen zusammenkommen und jeder Patient, jede Patientin von der Station durchbesprochen wird. Und da sind so viele Nebengeräusche, dass ich eben in einer knappen Dokumentation nicht widerspiegeln, wo für mich Nahrung sind. Mhm. Das sind Biografisches, das sind eben so Zwischentöne von einer vielleicht eine ganz banale Situation, wo Pflegende im Patientinnenzimmer mitgekriegt haben, im Austausch mit den Angehörigen, wo ich die Ohren spitze. Ich sage nicht, dass die anderen es nicht wahrnehmen, aber ich habe halt meine Sozialarbeiterbrille an.
Mhm.
Und da damit dann Themen bei mir aufpoppen, wo ich finde, oh, könnte man dort mal nachfragen? Oder wie sehen die das? Das kann dann sein, dass wir das im Gespräch, im Team klären können und sagen, nein, ist gut, oder wir haben ein wachsames Auge, wir sehen das jetzt mit einem anderen Background an und wir reden vielleicht nächste Woche nochmal drüber. Also es impliziert nicht direkt eine Intervention.
Mhm.
Aber es schafft auch mehr Sensibilität, wie du es vorher, Daniel, angesprochen hast.
Ja.
Und das ist, glaube ich, gewinnbringend für alle Beteiligten. So wie ich es eben auch sehr schätze, dass eine Pflege mich darauf hinweist, ja, das und das ist auf der körperlichen, pflegerischen Ebene. Das sind für mich ganz essentielle Inputs, auch für die Alltagsbewältigung. Ich glaube, das betrifft quasi vice versa jede Profession, wo man sehr davon profitieren kann. Und es heisst nicht, dass man gerade in einen Aktionismus übergeht, oder? Und überall Sozialarbeit dabei sein muss.
Nein, aber es ist ja genau eigentlich das, was man ja auch immer sagt, der Vorteil von dieser Interprofessionalität in der Palliativcare ist eben, dass jeder nicht nur, also einerseits seine Brille anhat, aber dass es durch das Erzählen der andere vielleicht dann ganz anders kann bewerten und sagen, oh,
genau,
das wäre aber etwas, was ich könnte anschauen könnte oder wo wir vielleicht könnten etwas dazu beitragen. Genau.
Also es gibt das Konzept von Total Pain,
genau,
oder Sisley Saunders, oder Total Symptom, oder? Und wenn ich ein Beispiel darf bringen, die Dyspnoe, also die Atemnot, ja, oder das ist ein physisches Erleben. Manchmal sieht man einen Patienten das an, manchmal sieht man auch nichts an, aber das ist ein Gefühl. Und die Emotion ist immer Angst.
Ja.
Angst ist das Basisgefühl, wo sich verbindet mit dem Dyspnoe erleben. Und darunter kann dann gut auch sein, die Angst lange zu echt, wenn ich mal nicht mehr da bin. Also das kann auf die Sozialebene. Ja. Oder wie kommt es noch raus mit meinen Kind? Oder die Angst, warum eigentlich ich? Oder die Angst, was wird mit mir, wenn ich mal tot bin, nach dem Tod? Also auf alle Ebenen drückt es dann durch, oder?
Genau.
Und ich glaube, eine gute Intervention auf einer sozialarbeiterischen Ebene kann klare physische, körperliche Entlastung bringen. Oder auch auf der spirituellen Ebene eine Entlastung bringen. Weil das ist jetzt klar. Also da sind wir, glaube ich, echt mit dem Denken von Ganzheitlichkeit gibt es auch noch Luft nach oben. Ich glaube, in der Palliative Care denkt man schon so, aber auch das ist noch mal entwicklungsfähig, finde ich.
Bedingt aber ein enges Zusammenschaffen, oder? Man muss wirklich zusammenrutschen können und dann hat man auch die Möglichkeit. Und sieht das auch als Entlastung an, oder? Es geht ja da gar nicht eben so Stichwort Gärtchen denken oder so, sondern dann, wenn man eben wirklich im Team zusammen schafft und die Erfahrungen macht, und dann kann der Austausch auch wirklich fruchtbar stattfinden. Und ich finde ihn extrem fruchtbar. Eben, ich muss nicht bei jedem Betroffenen in der Tür stehen, sondern nur schon allein dieses gemeinsame Teilen und weiter überlegen, was würde denn dieser Person, der Angehörige, in dem Moment wirklich am meisten Entlastung bringen. Das hilft einfach, wenn man da mit verschiedenen Perspektiven unterwegs ist.
Ja, ja. Wir haben jetzt auch noch das Total Pain Modell angesprochen von Sisley Saunders. Also nach meinem Dafürhalten müsste ja Arbeit von Susanne und ihren Kolleginnen und Kollegen aus der Sozialarbeit wirklich ein fester Bestandteil sein von einem interprofessionellen Team. Also wenn ich es verstanden habe, bist du Teil vom interprofessionellen Team jetzt am Spital Uster in der Palliative Care. Aber eigentlich müsste sie auch jetzt bei euch im ambulanten Setting eigentlich auch ein fester Teil sein, oder? Wie seht ihr das?
Ja, das wäre natürlich wunderbar. Aber es ist momentan nicht so.
Ja.
Weil das einfach anders organisiert ist. Im Kanton Zürich sind die Teams ja so organisiert, dass sie monoprofessionell sind. Und wir kommen wie ab und zu dazu. Mit uns kann man beiziehen und jetzt neuerdings dich sporadisch so auf kleinen Flammen, sage ich mal. Aber so eigentlich Teammitglieder. So kenne ich das Modell eigentlich nur aus dem Kanton Waadt.
Ja.
Dort ist es wirklich interprofessionell, dass man wirklich im ambulanten Setting Medizin, Pflege und Psychologie bzw. Seelsorge wirklich gemeinsam auch die Patienten betreut. Also das sind wirklich dann drei Berufe, die wirklich interprofessionell funktionieren, so wie man das aus dem stationären Setting kennt. Das ist in der Schweiz eigentlich, so viel ich jetzt Übersicht habe, nur im Kanton Waadt so organisiert.
Wenn ich da vielleicht noch anfügen darf, eben, also es ist nicht so, und wir haben vorher ja die Finanzen angesprochen gehabt, was sicher ein treibender Faktor ist. Ich denke aber auch, dass wir Sozialarbeitende uns da an der Nase nehmen. Wir sind, glaube ja, auch wenn es so die Frage von Helfen, das ist ja auch eine Komponente von Helfen, schon ganz, ganz lang gibt, ähnlich wie die pflegenden Berufe, Seelsorgende selbstverständlich. Aber als Profession sind wir gleich noch eine recht junge Profession, braucht auch noch einiges an Arbeit, wirklich auf der Professionsebene. Wenn ich da ein Beispiel gebe, darf jetzt zum Beispiel unsere Verbandsarbeit ist diesbezüglich auch noch wirklich eher jung. Es gibt den Verband Soziale Arbeit im Gesundheitswesen, sage es noch nicht so wahnsinnig lang. Und der Fachbereich Palliative Care in dem Sagesverbund bezeichnenderweise hat erst jetzt vor wenigen Monaten so das Initialtreffen gehabt. Das heißt, wir sind da gerade am Aufbauen von einer Fachgruppe Palliative Care, was ich eine wunderbare Entwicklung finde. Aber eben, es ist etwas auch, wo wir als Profession noch nicht so aktiv sind, auch noch nicht so sichtbar sind. Bezeichnenderweise gibt es auch, sagen wir mal, bei der sozialen Arbeitsausbildung, also bei der Fachhochschule, bis jetzt quasi kein spezifisches Modul, zumindest soweit ich es kenne, Deutschschweiz sicher nicht, wo wirklich sozialarbeitsspezifisch Palliativcare-Weiterbildung gibt. Natürlich gibt es die interprofessionellen Module, wo man aber dann doch sehr breit ist und so die Themen, die für uns wichtig sind, eigentlich kein Angebot findet. Im deutschsprachigen Raum schon, aber in der Schweiz so nicht. Da müssen wir uns also auch an der Nase nehmen, dass wir nicht sichtbar sind. Wir haben es vorher mal kurz angesprochen im Zwischengespräch, eben, dass man gar nicht weiß, ja, wohin könnte man sich denn wenden? Wo hat es denn Sozialarbeit, wo du unterstützen könnte? Das ist für viele wirklich schwierig zugänglich, das Wissen. Und das sehe ich auch als ganz klaren Auftrag für uns Sozialarbeitende, wo wir jetzt im Rahmen von SAGES wirklich dran sind, auch zu schauen, wo wir uns sichtbarer machen können. Aber eben da sind wir auch selber in der Pflicht.
Okay, spannend, ja.
Also das sehe ich eigentlich bei unserem Berufsstand genauso. Wir haben auch einen Berufsverband von der Seelsorgenden im Gesundheitswesen. Und da geht es genau auch um das, um sichtbar und verständlich machen, was ist das nochmal genau, was ihr macht? Und wen genau kann man euch holen? Und wie sind ihr erhältlich? Dass das für Menschen, die in einem professionellen Setting im Gesundheitswesen arbeiten, dass das einfach verfügbar wird, das Wissen. Ich glaube, da sind wir durchaus auch ein bisschen an einem ähnlichen Punkt. Ja. Vielleicht sind wir da ein bisschen weiter, weiß ich nicht. Aber es lohnt sich, da dran zu bleiben.
Sehr spannend. Kommen wir nochmal zurück zum Projekt. Wie geht es denn jetzt dort weiter, Daniel? Kannst du mittelfristig so ein bisschen sagen, dass die Finanzierung auch gesichert bleibt? Wie geht es weiter?
Ja, also wir haben einfach das grüne Licht von den beiden Kirchen, dass wir können, wie den Sockelbetrag, den wir für das reserviert haben, dass wir den im Budget drin haben. Aber es ist ja nicht eine Anstellung, die Susanne bei uns hat, sondern einfach nur auf Mandatsbasis. Das heisst, du schreibst eine Rechnung nach einem Einsatz und bis das Geld, sage ich mal, aufgebraucht ist. Und das ist natürlich auf die Länge kein wirklich befriedigender Zustand, gerade im Hinblick auf Vernetzung. Und da denke ich einfach, es geht um Subsidiarität. Das heisst, wir Kirchen sind da eingesprungen, sage ich mal, für eine Aufgabe, die eigentlich ja, wie eine Sache auch ist, von einem ganzheitlich verstandenen Gesundheitswesen. So wie in den 1900er Jahren Kirchen zuerst eingesprungen sind und Bildung angeboten haben für die Landbevölkerung. Aber heutzutage macht es normal der Staat, weil das ist sein Job. Oder? Und da denke ich auch, dass das eigentlich auf die längere Sicht wirklich eine staatliche oder eine kommunale Aufgabe müsste sein, um da übernehmen.
Genau, ich ergänze da eben, es ist wie klar gewesen von Anfang an, dass das ein sehr begrenztes Mandat ist. Ich bin extrem dankbar um die Chance. Ich habe ja vorher schon gesagt, es geht auch ums Zeigen im Alltag, was wir als Sozialarbeitende dazu bieten könnten. Von dem her ist das aber eben auch immer klar gewesen, dass das in einem kleinen Rahmen bleiben wird und dass das aber eigentlich nicht langfristig so bleiben kann. Das deckt es nicht ab, vor allen Dingen, ich habe ja vorher schon von Vision gesprochen, die Landeskirche werden mich kaum, und das ist auch überhaupt nicht erwartet, mich und andere finanzieren, wenn wir einen festen Bestandteil von so einem Team, von einem Palliativspitex-Team werden würden. Von dem her ist für mich klar, wie auch nach Weg zu suchen, zu dieser Vision zu kommen, also quasi mich dort rein zu versetzen in die zukünftige Stelle, die ich mir wünsche, für uns Sozialarbeitende, und zurückzublicken, ja, was braucht es denn da dabei? Und was so mein Wunschgedanke, und im Moment ist das tatsächlich noch ein Wunschgedanke, weil ich noch nicht so weit bin zum Aufsetzen, ein Projekt auf die Beine zu stellen, dass man wirklich vielleicht bei ein, zwei Palliativspitexen eben im Rahmen von einer Projektfinanzierung ein kleines Mandat, wirklich also nicht ein Mandat, muss ich korrigieren, sondern wirklich eine Anstellung in einem niedrigen Prozentbereich fix im Team zu kriegen. Dafür braucht es einerseits die Bereitschaft von der Palliativspitexen, das wird so der nächste Schritt sein, gehen, auch dort anzuklopfen, inwieweit da Interesse besteht, und dann entsprechend auch eine Finanzierung dazu. Ich bin da optimistisch, dass ich da Anklang finde, von dem, wie jetzt die ersten Jahre anderthalb von der Zusammenarbeit sich weiterentwickelt hat. Und sonst müsste ich mir eine andere Option überlegen. Aber das wäre quasi first best.
Mhm. Okay. Drücken wir den Daumen, dass das funktioniert. Oder? Es wäre wünschenswert. Du drückst auch gerade den Daumen,
Daniel. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja, ich danke euch vielmals, euch beiden, für das schöne Gespräch und wünsche euch toi 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 für das, was ihr wollt umsetzen. Dankeschön.
Danke vielmals, dass wir bei dir Dank. Zu Gast sein.
Sehr gerne, ja, immer gerne.
Dann schließe ich mich an. Danke vielmals.
Es braucht immer wieder Pionierarbeit in der Palliativcare und Menschen, die Bedürfnisse erkennen und unbürokratisch Angebote auf die Beine stellen, allen finanziellen Hürden zum Trotz. Und es braucht eben auch im ambulanten Bereich ein breit abgestütztes interprofessionelles Team. Aber ich fände es trotzdem wichtig und gut, dass die Vision von der Susanne Pauli gleich Realität wird und Sozialarbeit überall dort kann zum Einsatz kommen, wo es eben auch braucht. Letztlich glaube ich, dass es vielleicht zwar im Moment mehr kostet, das Geld aber bei einer aufwendigen Medikamententherapie kann eingespart werden, weil es vielleicht bei den Betroffenen ein paar Sorgen weniger gibt. Den Link zum Angebot der Palliativseelsorge im Kanton Zürich gibt es in den Shownotes. Das war es für das Mal vom Palipod, ein Podcast fürs Leben bis zuletzt. Der Palipod ist ein Podcast von Onda Productions. Auch dazu gibt es mehr in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit mit viel Lebensqualität. Oder anders gesagt, leben Sie gut. Weil das Leben geht bis zum letzten Schnuff.